Ja, ich möchte etwas machen am Anfang der Predigt, was vielleicht jetzt nicht so ganz der typische Predigteinstieg ist. Aber es war mir trotzdem wichtig und vielleicht kennt ihr das so aus Filmen oder bei manchen Büchern oder Hörbüchern ist das auch so. Da kommt ganz am Anfang eine Triggerwarnung. Und die möchte ich jetzt aussprechen, weil wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Gott in der Krise. Wir beschäftigen uns heute mit Krisen und Leute, es wird nicht einfach. Wir beschäftigen uns mit den richtig harten Zeiten in unserem Leben. Und das kann persönlich werden und ich hoffe, das wird persönlich. Aber ich weiß nicht, was das in euch auslösen wird. Und ich kann das auch nur bedingt von hier vorne auffangen. Und deswegen ganz am Anfang meine Triggerwarnung. Wenn ihr merkt, dass euch irgendwie eure Gedanken losgehen und ihr wisst gerade gar nicht mehr, wohin damit, ihr habt alle Freiheit, aufzustehen, ein bisschen an den Rand zu gehen. Ihr habt die Freiheit, hier rauszugehen. Aber ich würde mir wünschen, dass ihr hier bleibt und dass ihr den Mut habt, dieses Thema gemeinsam durchzuarbeiten. Ihr habt auch alle Freiheit, jederzeit auf irgendeinen der Mitarbeiter zuzugehen und das Gespräch zu suchen, wenn ihr merkt, ihr braucht da gerade was. Weil das ist kein Sonnenscheinthema, sondern es geht darum, dass wir auf die harten, unangenehmen Zeiten in unserem Leben blicken. Und dass wir die gemeinsam angehen, dass wir die anpacken und schauen, wie können wir mit diesen Zeiten umgehen. Aber genug des Vorworts. Ich habe euch was mitgebracht, eine wunderschöne Box. Und ich habe sie sehr einfallsreich Leben genannt. Also diese Box ist mein Leben. Und ich habe die gut gepackt mit Dingen, die mir wichtig sind, mit Freunden, mit Familie, mit Hobbys, Dingen, die ich gern mache, auch den Sachen, die ich nicht so gern mache, vielleicht das Lernen oder die anstrengenden Hausarbeiten oder so. Und ich habe da eine schöne Ordnung drin. Das ist alles gut sortiert und ich habe den Deckel draufgepackt auf mein Leben und habe gesagt, läuft doch eigentlich ganz gut. Eigentlich läuft mein Leben gar nicht so schlecht. Eigentlich passt doch irgendwie alles ganz gut rein. Aber was genau passiert jetzt in einer Krise? Und dafür brauche ich einmal einen Freiwilligen von euch, der mir kurz mit meinem Leben assistiert. Ja, du kannst gern vorkommen. Applaus, ja. Du kannst dich mal hier rüberstellen. So, für alle, die dich nicht kennen, wie heißt du?
Ich bin der Manuel.
Der Manuel. Also Manuel bekommt jetzt das Leben in die Hand. Du musst den Deckel gut festhalten. Und du darfst jetzt das Leben einmal so richtig durchschütteln. Du darfst dir wirklich Mühe geben. In alle Richtungen. Komm, da geht noch ein bisschen mehr. Ein bisschen durchwischen. Okay, vielen Dank. Großen Applaus für Manuel. Was jetzt passiert ist, eine Krise ist in mein Leben gekommen. Und mein schön sortiertes Leben, das sieht gar nicht mehr so hübsch aus. Und irgendwie fühle ich mich überfordert. Ich weiß nicht, wie ihr euch in Krisen fühlt. Ich fühle mich manchmal gestresst. Und das Härteste ist, dass da Dinge in meinem Leben hervorkommen, die waren schon immer da. Aber ich habe es gelernt, diese Dinge ganz nach unten in meine Kiste zu packen. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich gestresst bin, wenn ich in so eine richtige Krisenzeit reinkomme, dann reagiere ich ziemlich emotional. Und dann fange ich bei den kleinsten Problemen an zu weinen. Und das ist ziemlich unangenehm. Also ich habe dann auch keine Kontrolle darüber. Und ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich die Kontrolle habe. Ich habe die ganzen Emotionen, die ich nicht haben will, tief in meine Kiste unten gepackt. Und dann in der Krise kommen sie hoch. Oder da ist Einsamkeit. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl. Aber ihr habt es ganz unten in eure Kiste gepackt. Ihr habt es überdeckt mit Freunden, mit Aktivitäten, anderen Sachen. Und die Einsamkeit war nicht mehr sichtbar. Aber in der Krise, wenn all das wegbricht, wenn die Freunde wegbrechen, wenn die Aktivitäten wegbrechen, dann kommt es wieder hervor. Oder es sind Selbstzweifel. Vielleicht sind es auch Zukunftsängste. Eine Krise bringt das hervor, was schon in unserem Leben drin war. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück und schauen jetzt noch mal genau, was ist eigentlich eine Krise? Und immer, wenn ich mich sowas frage, wenn ich in der Schule einen Vortrag halten musste, ein Referat, dann habe ich erstmal gegoogelt und ich habe Wikipedia gefragt. Also ich bin jetzt 4 Jahre aus der Schule raus, bei uns war das mit KI noch nicht so das Ding, ich habe Wikipedia gefragt und ich dachte, ich mache das in diesem Fall auch mal. Und Wikipedia sagt Folgendes. Eine Krise ist im Allgemeinen ein Höhepunkt oder Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung in einem natürlichen oder sozialen System, dem eine massive und problematische Funktionsstörung über einen gewissen Zeitraum vorausging und der eher kürzer als länger andauert. Okay, das war mir dann doch ein bisschen zu hoch gestochen und ich habe das Ganze genommen und in KI gepackt und gefragt, was heißt das denn in einfach? Einfach gesagt, eine Krise ist der entscheidende Moment, in dem sich zeigt, ob eine schwierige Phase überwunden wird oder ob es noch schlimmer wird. Also eine Krise ist der Moment, in dem sich entscheidet, geht hier gleich alles den Bach runter oder wird es vielleicht doch noch mal besser in meinem Leben? Und das fand ich cool. Das fand ich cool, weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass wenn ich eine Krise durchlebe, dass nicht zwingend alles verloren ist. Ich glaube, oft fühlen wir uns so, wenn wir in Krisensituationen sind und wir sind so gestresst, wir sind so überfordert mit allem, was von außen auf unser Leben einstürmt und wir denken, Worst-Case-Szenario, es geht bergab. Es kann nur noch schlimmer werden. Aber wenn diese Definition stimmt, dann heißt das, die schwierige Phase kann aber auch überwunden werden. Aber dafür müssen wir lernen, wie wir mit Krisen umgehen. Und wir müssen lernen, wie wir es schaffen, dass die Krisen uns nicht zerstören, sondern dass wir darin wachsen dürfen. Und ich glaube, dass Gott darin eine entscheidende Rolle spielt. Ich glaube, dass Gott uns Tools an die Hand gibt, wie wir es schaffen, in Krisenzeiten durchzuhalten und die durchzuleben und daraus gestärkt hinauszugehen. Und als ich so überlegt habe, wenn man so denkt, okay, wo finde ich denn diese Tools, die Gott mir gibt, dann ist die beste Rechercheseite immer die Bibel. Und ich habe überlegt, welche Personen gab es denn in der Bibel, die eine Krise durchlebt haben. Und ich bin immer wieder an einem Mann hängen geblieben. Und von diesem Mann will ich euch erzählen. Der Mann, das war ein Prophet. Und Propheten, das waren Menschen, die haben von Gott eine Botschaft bekommen und die sollten sie an die Menschen weitersagen. Also so eine Art Sprachrohr. Und meistens war das so etwas wie, es läuft schlecht, es läuft anders, als Gott das sich vorgestellt hat. Und es muss sich was ändern, sonst zieht Gott andere Konsequenzen. Und der Prophet, den wir uns heute anschauen, der heißt Elia. Und um ein bisschen besser zu verstehen, wo die Geschichte einsteigt, brauchen wir ein bisschen Vorwissen und machen quasi ein kleines Recap, wie bei so einer Serie, nach dem Motto, was vorher geschah. Also, was vorher geschah ist, Elia lebte zeitgleich zu König Ahab und seiner Frau Isabel. Und gerade Isabel war ein großer Fan von einem anderen Gott, von dem Gott Baal. Und sie hatte ein großes Gefolge und dieses Gefolge, die Baalspriester, die beteten zusammen mit ihr diesen Gott Baal an. Und Elia legte sich mit den beiden an, weil ihm das nicht gefiel. Wir haben schon gelernt, Elia, Prophet, der sagt, wenn was nicht so gut läuft. Und Elia fordert diese Baalspriester zu einem Battle heraus auf dem Berg Karmel. Und in diesem Battle ging es darum, dass sowohl die Baalspriester als auch Elia ihrem jeweiligen Gott ein Opfer bringen wollten, also einen Stier opfern wollten. Und die Baalspriester sollten ihren Gott Baal anrufen und Elia wollte seinen Gott, den Gott der Israeliten, anrufen. Die Challenge war aber, dass keiner das Feuer anzünden würde für dieses Opfer, sondern sie wollten darauf vertrauen, dass ihr Gott das Feuer anmachte. Und die Baalspriester fingen an und die riefen zu Baal und die riefen den ganzen Tag und es passierte nichts, überhaupt nichts. Und dann war Elia an der Reihe und er ließ sogar das Holz für das Feuer noch 3-mal nass machen, sodass es richtig triefte vor Wasser. Und dann rief er zu Gott. Und Elia erlebte das Wunder, dass Gott das Feuer schickte. Und er erlebte, dass Gott damit bewies, er ist stärker als Baal. Und Achtung, das ist jetzt nicht ganz jugendfrei oder auch heute ein bisschen umstritten. Die Baalspriester daraufhin wurden alle umgebracht. So viel zu der Vorgeschichte, die wir jetzt brauchen, um einzusteigen in dem, wie es jetzt mit Elia weiterging, nach diesem großen Erfolgserlebnis, wo er erlebt hat, ey Gott, der ist so stark. Und dafür lesen wir in 1. Könige 19 und ich habe das euch mal mitgebracht, damit ihr einfach mitlesen könnt. Ahab, also der König, erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baals Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und er floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Erstmal bis hierhin. Uff, okay, also in einer anderen Übersetzung heißt es, er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug. Elia hat hier den ganz konkreten Wunsch zu sterben. Nach all dem, was er erlebt hat mit Gott, sagt der Gott, beende mein Leben. Es ist genug, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es geht auch nicht mehr. Und diese Stelle ist der Grund, warum ich Elia heute mit euch anschauen will. Ehrlich gesagt, Elia, dem ging es hier ziemlich scheiße. Der wollte nicht mehr leben. Und so wie Elia sich damals den Tod gewünscht hat, ist das leider kein Thema, was heute nicht mehr aktuell für uns ist. Und mir fallen auf Anhieb zwei Freunde ein, die unabhängig voneinander irgendwann auf mich zukamen und gesagt haben, hey Lydia, ich will ehrlich zu dir sein. Ich habe schon mal mit dem Gedanken gespielt, mein Leben zu beenden. Ich war schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, es ist genug, es reicht, ich will nicht mehr. Es waren beides Male Momente, wo sie mir das im Nachhinein erzählt haben und die Situation nicht mehr akut war. Aber trotzdem war ich jedes Mal sprachlos und erschreckt. Ich meine, was sagt man da auch? Das ist ja keine Aussage, die man irgendwie leicht hinnehmen kann und wegtun kann, wenn jemand sagt, ich habe in dieser Krise gesteckt und es war alles zu viel und eigentlich wollte ich nicht mehr leben. Und wieso erzähle ich euch das? Ich glaube, dass wir auch in Kirche und wir als Christen einen Raum haben sollten, wo sowas zur Sprache kommen kann. Wo so richtig harte Krisen ausgesprochen werden dürfen. Ich habe gelesen, dass 2023 eine Studie rauskam und da ging es darum, dass die häufigste Todesursache von 10- bis 25-Jährigen Suizid ist. Also noch vor Verkehrsunfällen und Krebserkrankungen. Und selbst wenn es nicht so weit kommt und glücklicherweise die Person sich dagegen entscheidet, auch Suizidgedanken sind schon eine Form von einer krassen Krise, die ich heute Abend nicht außer Acht lassen will. Gerade weil Elia genau in so einer Krise steckt, in so einer existenziellen Krise. Und in dieser Krise wendet er sich an Gott und sagt, beende doch mein Leben. Das, was in seinem Leben, in seiner Krise hervorkam, das war Hoffnungslosigkeit. Und es war Überforderung und er hat sich zurückgezogen. Und vielleicht könnte man es heute auch mit Burnout beschreiben. Er hat so sehr für Gott geeifert, dass er nicht mehr konnte. Und er versinkt in Selbstzweifeln. Er sagt, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Damit sind wahrscheinlich die Propheten vor ihm gemeint, die keinen Erfolg hatten. Elia, der gerade noch so was Krasses mit Gott erlebt hat, der verzweifelt an der Krise, dass Isabel ihm mit dem Tod droht. Und er fühlt sich leer. Aber Gott hat einen anderen Plan mit Elia in diesem Moment. Und wir lesen noch ein kleines Stück weiter. Dann legte Elia sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte sich um und sah ein Stück auf heißem Stein gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Und der Engel kam ein zweites Mal, berührte ihn und sagte: Steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Ich finde das so ermutigend, dass Gott hier sagt: Essen, trinken, schlafen. Das ist erstmal genug, Elia. Mehr musst du nicht tun in dieser Krise, in der du steckst. Essen, trinken, schlafen. Damit fangen wir mal wieder an. Und wenn wir ehrlich sind, ist das genau das, was Babys tun. Also was anderes können die auch nicht. Essen, trinken, schlafen. Vielleicht noch kacken, aber gut. Und Gott beginnt hier quasi nochmal ganz von vorne mit Elia. Sagt, wir fangen mal an, essen, trinken, schlafen. Und alles andere folgt danach. Und dann bekommt Elia den nächsten Schritt gesagt. Und kriegt gesagt, dass er zu einem Berg gehen soll. Nämlich dem Berg Horeb. Oder der ist auch im Alten Testament als Berg Sinai bekannt. Da, wo Gott schon Mose begegnet ist und anderen Leuten. Und was dann passiert, fasse ich euch mal ein bisschen zusammen. Und ihr könnt das gerne auch nochmal nachlesen. Also, Elia geht zu diesem Berg und um dahin zu gehen, braucht er 40 Tage und 40 Nächte. Und diese 40 Tage und 40 Nächte geht er allein mit diesem Essen, was er vorher von Gott bekommen hat. Und ich habe das mal gegoogelt und geschaut. Also die Strecke, die er da gegangen sind, das sind über 400 Kilometer, wenn er keinen Umweg genommen hat. Schon ein ganzes Stück. Und dort an diesem Berg ging er in eine Höhle hinein und erwartete, dass Gott ihm begegnete. Und es kam starker Wind und dann kam ein Erdbeben und dann kam ein Feuer. Aber in all diesen krassen Naturgewalten war Gott nicht da. Man könnte ja denken, jetzt nach so einem Erlebnis, was Elia schon hatte mit dem Feuer und diesem Opfer, zeigt Gott sich nochmal so richtig krass und groß. Und nach dem Ganzen kommt ein leises, sanftes Säuseln. Und als Elia das bemerkt, geht er aus der Höhle und Gott spricht zu ihm. Und Gott gibt Elia einen neuen Auftrag. Und daraufhin geht Elia den ganzen Weg wieder zurück durch diese Wüste, um das zu tun, was Gott ihm aufgetragen hat. Und ich finde das so bewundernswert, weil bis zum Ende von Elias Leben ist er voll bei der Sache und er bewirkt so viel Gutes für Gott. Was können wir jetzt daraus festhalten und vielleicht auch auf unsere Krisenzeiten übertragen? Elia war hier an einem Tiefpunkt. Für ihn gab es keine Perspektiven mehr. Aber Gott versorgte ihn in dieser Krise mit dem, was er am nötigsten brauchte. Erstmal mit lebensnotwendigem Essen und Trinken. Und es ist ein mühsamer Weg für Elia bis zu diesem Berg der Gottesbegegnung. Und ich glaube, das zeigt uns, dass nicht sofort alles rosig ist, nur weil Gott dabei ist. Wir Christen wünschen uns das manchmal so oft, dass wir das auch anderen zusprechen können, dass wir sagen können, hey, Gott ist doch bei dir, ist doch alles nicht so schlimm. Aber nein, also diese Krise, die war noch da. Die Morddrohung, die war nicht vom Tisch. Und trotzdem gibt Gott hier die Kraft für Elia, dass er weitergehen kann. Und er begegnet Elia so, wie dieser es gerade braucht. Nicht in einer krassen, lauten Begegnung, sondern still, sanft und leise. Ich glaube, das ist auch manchmal das, wie Gott uns begegnet. Nicht durch das riesengroße Wunder, was sofort alle unsere Krisen löst, sondern vielleicht durch ein leises Flüstern, durch ein leises Wort, vielleicht eine Ermutigung von jemand anderem, vielleicht ein Bibelwort, was ihr lest. Und dann kommt bei Elia der Perspektivwechsel. Ich glaube, oft fragen wir uns in unseren Krisen, warum passiert das alles? Warum passiert das jetzt mir, Gott, und warum lässt du das zu? Und wir klagen Gott an. Und Elia macht das eigentlich auch, dass er sagt, hey, warum das jetzt alles? Ich habe doch so viel für dich getan. Aber es wird auch deutlich, Gott ist hier nicht derjenige, der die Krise schickt. Die Krise, das ist auch nichts Gutes an sich. Es lässt sich nicht schönreden, dass Elia eine Morddrohung bekommen hat und dass er überfordert ist und ausgebrannt. Aber Gott gibt eine neue Perspektive in der Krise. Und er fängt wieder neu an mit Elia. Und Viktor Frankl, das war ein Holocaust-Überlebender, der hat mal gesagt, also aus dieser Krise raus, die er überlebt hat, den Holocaust, hat er gesagt, wir stellen die falsche Frage. Wir fragen die Krise, warum passiert das? Dabei ist die viel wichtigere Frage, wie die Krise mich befragt. Welche Frage stellt das Leben an mich? Was ist in meiner Kiste? Und was muss ich vielleicht neu sortieren? Was muss ich nochmal überprüfen und wie kann ich darin wachsen? Krisen überprüfen unser Leben, ob es tragfähig ist. Und sie überprüfen, schaffen wir es auch in harten Zeiten, Gott zu vertrauen und an ihm dran zu bleiben. Sie bieten eine Chance für Wachstum. Ich glaube, die stärksten Menschen sind nicht die, die nie eine Krise erlebt haben, die immer fröhlich ihr Leben durchgelebt haben und keine harten Zeiten hatten, sondern die stärksten Menschen sind diejenigen, die darin mit Gottes Hilfe gewachsen sind und da durchgegangen sind. Und manchmal helfen uns auch so durchlebte Krisen, dass wir wiederum andere in schweren Zeiten begleiten können und unterstützen können. Also, wie Viktor Frankl sagte, der Blickwechsel weg vom Warum hin zum Wozu. Und ich möchte abschließen damit, dass ich euch noch ein Zeugnis aus meinem Leben, aus meinen Krisenzeiten erzähle. Ich habe nach meinem Abi ein Jahr im Ausland verbracht, nämlich ein halbes Jahr in Namibia und ein halbes Jahr in Südafrika und habe das zusammen mit meiner besten Freundin gemacht. Und wir haben dort auf einem Missionsgelände mitgearbeitet und in verschiedensten Bereichen mit Kindern und Jugendlichen, aber auch im Haushalt dort. Und gerade am Anfang dieser Zeit dort habe ich parallel mehrere Krisen erlebt. Das eine war, dass meine Freundschaft zu meiner besten Freundin auf dem Prüfstein stand. Wir hatten einige größere Meinungsverschiedenheiten und haben viel über ein paar Themen debattiert, die uns bewegt haben. Und sie hat auch viel Zeit mit einer anderen Freundin vor Ort verbracht, die wir dort kennengelernt haben. Ich kam mir manchmal ziemlich einsam vor und habe mich unverstanden gefühlt, wusste nicht, wieso das alles passiert. Dazu kam noch, dass meine erste Beziehung in der Zeit zerbrochen ist. Wir haben es ein halbes Jahr geschafft, über die Namibia-Zeit eine gute Fernbeziehung zu führen. Und dann kam er mich besuchen. Und dann habe ich gemerkt, okay, es geht nicht. Wir haben beide so große Baustellen, an denen wir erstmal arbeiten müssen. Das funktioniert hier nicht mehr. Und jeder, der schon mal eine Trennung erlebt hat, kann mir vielleicht zustimmen, dass gerade die ersten Wochen da ziemlich hart sind und man sich viele Fragen stellt. Und zu dieser Krise in meiner besten Freundschaft, zu der Krise in meiner ersten Liebesbeziehung, kam noch, dass es einige Krisen in unserem Team gab und die Leiter ein paar Entscheidungen getroffen haben, die wir überhaupt nicht verstanden haben und die wir nicht gut fanden. Und das alles kam zusammen und ich wusste manchmal nicht, wohin mit meinen Gedanken und was ich tun soll und was Gottes Plan in all dem ist. Und Gott hat mir in der Zeit auf zwei Arten geholfen. Das eine war, dass ich ganz bewusst Zeit mit ihm verbringen durfte. Es gab auf dem Gelände eine kleine Kapelle und dahinter ein paar Büsche und so. Und das war mein Ort. Da bin ich jeden Morgen hingegangen und habe Bibel gelesen. Manchmal saß ich auch nur da schweigend. Und manchmal habe ich Gott erzählt, was meine Gedanken so sind und wie ich diese Krise gerade erlebe. Manchmal war es auch tagsüber, dass mich alles überrollt hat und ich fast in so einen Panikmodus verfallen bin. Und dann bin ich wieder zu diesem Ort geflüchtet, habe mich dahinter gesetzt, hinter diese kleine Kapelle und habe Gott ziemlich ehrlich gesagt, was ich gerade denke und was ich fühle. Und ich habe nichts irgendwie schön geredet, ihm alles an den Kopf geschmissen. Und ich habe erlebt, wie Gott mich durch diese Zeit durchgetragen hat und wie gut diese Momente taten. Und ich kann im Nachhinein wirklich sagen, hey, Gott war da. Und das andere ist, dass er mir einen Mann an die Seite gestellt hat, der auch auf dem Gelände gearbeitet hat. Wir saßen manchmal abends noch lang am Lagerfeuer zusammen und er ist auch durch einige schwierige Zeiten durchgegangen. Und wir haben uns sehr ehrlich davon erzählt, was uns beschäftigt. Wir haben nichts beschönigt, haben das miteinander geteilt. Und das Coolste war, dass wir dann zusammen gebetet haben und es gemeinsam vor Gott gebracht haben. Und das hatte so eine Kraft und das hat mich so durchgetragen, mir so eine Hoffnung geschenkt in der Zeit. Dieser Mann ist heute mein Ehemann, aber das ist eine andere Geschichte. Aber was ich damit sagen will, ich möchte euch ermutigen, auszusprechen, was für Krisen ihr durchlebt. Die gegenüber Gott auszusprechen, aber auch gegenüber einander und dann füreinander zu beten. Weil Gott ist da in den Krisen. Gott hat Elia hier an keiner Stelle verlassen. Und Gott hat für Elia gesorgt in der härtesten Phase. Und wie wir das auch im Anspiel gesehen haben, Gott trägt durch. Amen.